Vielen Dank für das Gebet. Ich möchte auch nochmal für mich beten. Herr Jesus, ich möchte dich jetzt bitten, dass du mir einfach Freimut gibst und ja, die Freudigkeit gibst, dein Wort zu verkündigen. Amen. Ja. Das Thema, um das es heute Morgen geht, ist das Leben aus Gott. Gott hat ja etwas Unfassbares an euch und an mir getan. Er hat uns von Neuem geboren. Er hat uns ewiges Leben geschenkt. Und damit ist etwas Göttliches an uns passiert. Etwas, was wir uns niemals selber hätten erwerben können. Etwas Göttliches und dem Menschen Unmögliches ist damit an uns geschehen. Und Jesus preist in Matthäus 11, in den Versen 25 bis 30, seinen Vater für dieses unfassbare Wunder. Und diese Verse aus Matthäus 11, 25 bis 30, um die soll es heute Morgen gehen in der Predigt. Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Der Text lässt sich in drei Aussagen einteilen. Das Leben aus Gott, erstens ein Leben aus der Gnade, zweitens ein Leben aus der Offenbarung, und drittens ein Leben aus der Kraft Gottes. Nehmen wir mal den ersten Punkt, das Leben aus Gott, ein Leben aus der Gnade. Zu der Zeit, Vers 25, fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater im Himmel, Vater des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Warum ist das Leben aus Gott, das wir empfangen haben, ein Leben aus der Gnade? Weil Gott es Unmündigen offenbart hat. Das Wort kann im Deutschen mehreres bedeuten, unter anderem ein Kleinkind oder ein Unmündiger, der sich seines Verstandes nicht ohne Anleitung eines Erwachsenen bedienen kann. Was Jesus damit sagen will, ist: Keine Weisheit und Klugheit dieser Welt kann sich dieses Leben, was wir empfangen haben, erwerben. Ja, die Weisheit und Klugheit dieser Welt steht diesem Leben sogar oft im Wege. Es muss in der Hilfsbedürftigkeit und Demut eines Kindes empfangen werden, völlig unverdient. Im Wissen der eigenen Unfähigkeit und Bedürftigkeit, allein als Empfangender. Im 1. Korinther 1, Vers 18 folgende sagt Paulus: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Und etwas weiter in Versen 26 bis 29 schreibt er: Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist, die Weisen. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt, was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Ja, Jesus preist seinen Vater, den Herrn des Himmels und der Erde, dafür, dass er seine Macht gebraucht hat, die Maßstäbe dieser Welt sozusagen auf den Kopf zu stellen. Die Maßstäbe einer sündigen und vom Satan beherrschten Welt, in der die Starken die Schwachen beherrschen und die Reichen auf Kosten der Armen leben und die Hochmütigen auf die Schwachen herabschauen, in der Reichtum und Glück und Macht über Armut, Leid und Unterdrückung regiert. Aber Gott ist ganz anders als der Satan, der diese Welt leitet. Er wendet sich gerade den Armen, Witwen und Waisen zu, den Schwachen und den Geringen, den Verachteten und den Vergessenen. Er ist voller Erbarmen und Mitleid. Er widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ja, Gott ist so ganz anders wie diese Welt. Gott ist so ganz anders wie der Satan. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ja, Gott stellt in seinem Reich alles auf den Kopf. Er erniedrigt, was sich vor ihm erhöht. Er erhöht aber den, der sich vor ihm selbst erniedrigt und ihm seine ganze Bedürftigkeit bringt. In Gottes neuer Welt gelten nämlich völlig andere Maßstäbe. Matthäus 5, Vers 1, Bergpredigt, da sagt Jesus: Selig sind, die geistlich arm sind. Selig sind, die da Leid tragen. Selig sind die Sanftmütigen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Selig sind die Barmherzigen. Selig sind, die reinen Herzens sind. Selig sind, die Frieden stiften. Sie alle, die nach den Maßstäben dieser Welt schwach und minderwertig sind, ihnen gehört das Himmelreich. Sie sind die Unmündigen, die Jesus hier meint, die ihre ganze Unwürdigkeit und Unfähigkeit vor Gott erkennen und ihre ganze Würde und Fähigkeit bei Gott finden. Ja, und dafür preist Jesus seinen Vater und er frohlockt darüber, dass durch ihn, durch Christus, jetzt eine ganz neue Schöpfung anbricht. Mit Menschen, die als Kinder Gottes aus Gott geboren sind, in denen die Liebe Gottes regiert, die den Geist Gottes haben und die Gesinnung Christi, eine ganz andere Gesinnung als die der Welt, völlig anders, völlig auf den Kopf gedreht. Und dass Gott, sein Vater, durch die Neugeburt dafür sorgt, dass all das Widergöttliche, alles das, was sich gegen Gott erhebt und widerstrebt, draußen vorbleiben muss und keinen Zugang hat zu dieser neuen Welt, zu dieser neuen Schöpfung. Denn in Gottes neue Welt kann man sich nicht durch Reichtum, Macht und Ehre hineinkaufen. Man muss hineingeboren werden von Gott selbst. Das Reich Gottes kann nur demütig empfangen werden als Geschenk. Es muss angenommen werden in der Unmündigkeit eines Kindes, in der Einfalt eines Kindes. In Markus 10, Vers 15 sagt Jesus, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und Jesus betet weiter in Vers 26, ja Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Und ich denke, es ist auch für uns alle ein Wohlgefallen, dass wir wissen dürfen, das Reich des Satans, was hier die Herrschaft hat, mit all den Auswirkungen der Sünde und des Bösen, wird am Ende nicht die Oberhand haben. Es wird nicht den Sieg davontragen. Es wird ein Ende finden. Und nichts, was uns in dieser Welt Schmerz und Trauer und Leid verursacht hat, wird es in diese neue Welt hineinschaffen. All das wird von Gott abgeschafft. Es findet sein Ende. Es findet sein Urteil. Johannes schreibt in Offenbarung 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. All das hat Jesus hier vor Augen, als er seinen Vater preist und darüber jubelt sogar, dass Gott alles auf den Kopf stellt und ein Neues schaffen wird. In der Parallelstelle in Lukas 10, 21 steht tatsächlich, Jesus jubelt darüber. Und das Schöne ist, den Schlüssel zum Zugang zu dieser neuen Welt hat Gott selbst in der Hand. Er hat die Schlüsselgewalt. Keiner wird sich durch Macht gewaltsam Zugang verschaffen können zu dieser neuen Welt. Gott allein entscheidet, wer hineinkommt und wer draußen bleibt. Das Leben aus Gott kann nämlich niemand finden, es sei denn, dass Gott es ihm offenbart. Und für diese Offenbarung hat er allein die Schlüsselgewalt. Er entscheidet, wem er sich offenbart und wem nicht. Und damit komme ich zu dem zweiten Punkt. Der erste Punkt war, das Leben aus Gott ist ein Leben aus der Gnade. Und der zweite Punkt ist, das Leben aus Gott ist ein Leben aus der Offenbarung. Das steht im Vers 27. Da sagt Jesus, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Das Leben aus Gott ist ein Leben aus der Offenbarung, weil es von keinem Menschen erkannt werden kann. Es sei denn, Gott offenbart es ihnen. Und euch hat Gott es offenbart. Ihr habt es auch nicht aus eigener Weisheit euch erdenken können. Gott hat ein Wunder an euch getan. Er hat sich euch offenbart. Der natürliche Mensch muss zur Kenntnis nehmen, niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Wenn Jesus hier niemand sagt, dann meint er wirklich niemand. Niemand kennt den Vater als nur Jesus und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Der natürliche Mensch hat von Geburt an keine Antenne, durch die er Gott kennenlernen kann. Er ist absolut blind und absolut taub für Gott. Er kennt ihn nicht. Niemand kennt den Vater und niemand kennt den Sohn. Und er führt weiter aus, nur der Sohn kennt den Vater und nur der Vater kennt den Sohn. Würde Gott sich dem Menschen nicht offenbaren, so wäre das für alle Ewigkeit so. So säßen wir hier ohne Gott, ohne Gottes Erkenntnis, völlig taub und völlig blind für alle Ewigkeit. Niemand kennt Gott als nur der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Das Wort, niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, bedeutet darüber hinaus noch mehr. Es besagt, dass kein Mensch den Vater in seiner ganzen Fülle erkennen könnte und dass kein Mensch den Sohn in seiner ganzen Fülle der Gottheit erkennen könnte und begreifen könnte. Das würde das Fassungsvermögen eines Menschen bei weitem übersteigen. Ja, wir wissen sogar, es würde uns den Tod bedeuten. Wenn wir das könnten, dann würden wir vergehen vor der Herrlichkeit Gottes. Als Mose Gott bittet, in 2. Mose 33, lass mich deine Herrlichkeit sehen, da musste Gott schützend seine Hand über ihn halten, damit Mose das konnte. Gott sagte ihm nämlich, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Aber Gott geht dann ganz liebevoll und zärtlich auf den Herzenswunsch von Mose ein. Er sagt, Mose, ich werde alle meine Güter an dir vorübergehen lassen. Wenn meine Herrlichkeit dann an dir vorübergeht, dann will ich dich in eine Felskluft stellen und dann werde ich meine Hand darüber halten, bis ich vorübergegangen bin. Und dann will ich meine Hand wieder von dir tun. Und du darfst hinter mir hergucken, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Ja, die Herrlichkeit Gottes könnte kein Mensch ertragen, ohne zu vergehen. Im Alten Testament musste Gott deswegen eine Schutzhülle um sich haben, um unter seinem Volk zu wohnen. Eine Wolke oder auch ein Zelt, die Stiftshütte. Nur dieses Zelt erlaubte es Gott, unter seinem Volk zu wohnen, ohne dass das Volk von der Herrlichkeit Gottes vergehen musste. Im Späteren war es dann der Tempel oder beziehungsweise das Allerheiligste des Tempels. Ja, im Neuen Testament ist diese Schutzhülle der Körper von Jesus. Er ist das Zelt, in dem die Herrlichkeit Gottes zu uns kam. Ohne diesen menschlichen Körper hätten die Menschen die Herrlichkeit Gottes nicht ertragen können. In Johannes 1,14 schreibt Johannes, und das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. Jesus sagt selbst über seinen Körper, brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Das redete er vom Tempel seines Leibes. Nur der menschliche Körper von Jesus machte es möglich, dass die Herrlichkeit Gottes unter den Menschen wohnen konnte, ohne dass die Menschen vergingen. Und trotzdem konnten Menschen die Herrlichkeit Gottes an Jesus erkennen. Aber es war nicht der göttliche Lichtglanz, es war die Herrlichkeit des göttlichen Wesens, das sie an Jesus erkannten. Dass Johannes überhaupt schreiben konnte, wir sahen seine Herrlichkeit, war kein natürliches Sehen. Es war eine Offenbarung Gottes an die Jünger. Der Vater musste den Sohn den Jüngern offenbaren. Als Petrus nämlich das Bekenntnis ausspricht, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn, sagt Jesus ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel, der hat dir das offenbart. Also der Vater hat Petrus seinen Sohn offenbart. Sonst hätte Petrus das nicht sagen können. Und umgekehrt ist es genauso. Der Sohn offenbart den Vater. Zumindest steht es so in unserem Predigtext. Da steht, niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. An diesem offenbaren will, sehen wir nochmal die Schlüsselgewalt Gottes für das neue Leben. Niemand kennt den Vater, als nur wem es der Sohn offenbaren will. Das heißt, niemand kann durch menschliche oder teuflische Macht gewaltsam zu diesem Reich Gottes sich verschaffen. Reinkommt nur der, dem sich der Herr offenbaren will. Gott sei Dank sorgt Gott dafür, dass alles, was Gott widersteht, draußen bleiben muss und nicht in die Ewigkeit aufgenommen wird. Er sorgt dafür, dass nur die Werke, die er selber begonnen hat und vollendet hat, dass die in der Ewigkeit Bestand haben. Sünde, Tod und Teufel müssen für alle Ewigkeit draußen bleiben. Gott sei Dank. Jetzt könnte die Frage auftauchen, ja, wenn nur der hineinkommt, dem Jesus sich offenbaren will. Was ist denn mit mir? Was ist denn mit den Menschen zum Beispiel, denen sich Jesus gar nicht offenbaren will? Aber da steht im nächsten Vers, im Vers 28, etwas sehr Tröstliches. Da sagt Jesus nämlich, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist also eine Einladung an alle. Kommt her zu mir, alle. Aber es gibt offensichtlich eine Bedingung. Du musst mühselig und beladen sein. Was heißt das, mühselig und beladen? Ich denke, wir wissen es alle. Ich denke, es ist die Sündenschuld, die Jesus hier meint. Wenn dir deine Sündenschuld, Sündenlast zu schwer ist, oder aber die menschengemachten Gebote der Religion zu schwer sind, dann darfst du kommen. Ja, wir dürfen unsere Mühsal und Last der Sünde und der menschengemachten Gebote dürfen wir abgeben. Wir dürfen unser ganzes, komplettes Leben bei Gott abgeben und das Leben aus Gott umsonst bekommen. Wenn Jesus sagt, kommt her zu mir, ich will euch erquicken, dann steht da im Griechischen das Wort Ruhe. Ich will euch Ruhe geben. Und dann beschreibt er dieses neue Leben aus Gott. Ein Leben in der Ruhe. Ein Leben befreit von Schuld, ein Leben befreit von religiösem Leistungsdruck. Wie viele Juden und Muslime leiden unter diesem religiösen Leistungsdruck? Wie viele animistische Religionen leiden unter diesem religiösen Leistungsdruck? Und Jesus sagt, komm zu mir, ich will dir deine Sündenlast nehmen und ich will dir diesen Leistungsdruck nehmen. Ich will dir Ruhe geben. Ja, wir wissen es alle aus unserer eigenen Erfahrung. Vergebung der Schuld schafft Ruhe und Erquickung. Frieden zu haben mit Gott, das ist wirklich Ruhe und Erquickung. Befreit vom religiösen Leistungsdruck, das ist Ruhe, das ist Erquickung. Gemeinschaft mit Gott zu haben, das ist Erquickung, das ist Ruhe. Eine Ewigkeit im Himmel zu haben, das ist Erquickung, das ist Ruhe. Ich erinnere mich noch sehr daran, wie ich zu Gott gefunden habe. Ich habe mich vorher empfunden wie ein Blatt im Wind. hin und her getrieben von dem Wind, in ja, peitschender Regen, der auf dieses Blatt einwirkt und es und peitschender Wind, der es hin und her weht. Und als ich dann Gott gefunden habe, da war es so, als wenn dieses Blatt in eine Hand gefallen wäre und diese Hand sich sanft um dieses Blatt geschlossen hätte. Und da habe ich zum ersten Mal Ruhe empfunden. Und ich wusste instinktiv, ich habe das Leben gefunden. Ich habe das gefunden, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe. Ja, all das halten wir umsonst. Das kann sich kein Mensch erdenken. Keine Weisheit dieser Welt kann sich das erdenken. Es muss von Gott offenbart werden. Und ihr seid die Seligen, die Gesegneten des Herrn, denen Gott das offenbart hat. Ihr seid die Seligen und die Gesegneten des Herrn, die dieses Leben aus Gnade geschenkt bekommen haben. Ihr seid die Unmündigen, von denen Jesus hier redet, die das Leben empfangen haben. Das Leben aus Gott, ein Leben aus der Gnade, ein Leben aus der Offenbarung. Und der dritte Punkt, das Leben aus Gott ist ein Leben aus der Kraft Gottes. Das geht aus den letzten beiden Versen hervor. Da sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Inwiefern sagen diese Verse jetzt etwas aus darüber, dass das Leben aus Gott ein Leben aus der Kraft Gottes ist? Ich denke, die Kraft Gottes steckt in dem Joch. Nehmt auf euch mein Joch. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Stellt euch ein Doppeljoch vor, ein hölzernes Doppeljoch, wie es damals gebraucht wurde, in das zwei Ochsen eingespannt werden, um zum Beispiel einen Pflug zu ziehen. Ein Teil des Jochs auf dem einen Ochsen, eins auf dem anderen. In der Mitte wurde der Pflug befestigt, der sich dann zwischen den beiden Ochsen nach hinten zog. Und die Ochsen konnten auf die Art und Weise den Pflug ziehen. Was meint Jesus, wenn er jetzt sagt, nehmt auf euch mein Joch? Stellt euch vor, dieser Jesus, damals in Israel, wäre einer der beiden Ochsen. Er arbeitet auf dem Acker der Welt und pflügt den Boden. Er bereitet ihn vor für die große Ernte. Er zieht seine Bahn. Seine Bahn wird ihm von dem Vater vorgegeben. Wir haben ja gerade gehört, er betete immer an einen einsamen Ort und da hat der Vater ihm immer für den nächsten Tag seine Bahn vorgegeben und ihm aufgezeigt, was als nächstes dran ist. Und Jesus, dieses Rind, zieht willig seine Bahn, die ihm der Vater vorgibt. Der Vater ist praktisch der Ackerbauer, der den Pflug lenkt. Und Jesus, dieser Ochse, also dieses Rind, bildlich gesprochen, der könnte allein die Arbeit tun. Stark genug wäre er dafür. Aber er bietet dir an, nimm doch mein Joch auf dich und tu die Arbeit gemeinsam mit mir. Ich zu deiner Linken und du zu meiner Rechten. Was bedeutet das, wenn du Ja sagst und das Joch Jesu auf deine Schulter nimmst? Das bedeutet doch, du arbeitest jetzt zusammen mit Jesus am Reich Gottes. Du arbeitest ganz nah, Seite an Seite mit ihm. Und du gehst in die gleiche Richtung wie Jesus. Das heißt, der Vater gibt Jesus und dir den Weg vor. Und Und das ist vor allen Dingen das Schöne und Wichtige an dieser Stelle, du hast einen Stärkeren an deiner Seite, der die Hauptlast trägt und zieht. Dein Weg ist also geprägt von seiner Kraft, nicht von deiner. Und darum ist das Leben aus Gott ein Leben aus der Kraft Gottes. Das ist natürlich nur ein Bild, das Jesus hier gebraucht, wie er überhaupt viel in Bildern spricht. Aber das Bild drückt eine geistliche Wahrheit aus. Das Leben aus Gott ist ein Leben aus der Kraft Gottes. Er zieht, oder anders ausgedrückt, der Heilige Geist treibt. Er gibt die Richtung vor, durch die Verbindung mit ihm. Er ist deine Kraft, die in deinem Leben wirksam wird. Aber gerade dieses Beispiel macht uns auch wiederum deutlich, nirgendwo anders gibt es diese Kraft als unter dem Joch Christi. Nirgendwo anders. Nirgendwo anders gibt es diese Kraft als unter dem Joch Christi. Die Kraft Gottes gibt es nur in der Verbundenheit mit ihm. Die Kraft Gottes gibt es nur auf seinen Wegen. Wenn du ohne Gott unterwegs bist, oder wenn du auf deinen eigenen Wegen unterwegs bist, dann gibt es diese Kraft nicht. Weiter sagt Jesus in Vers 29, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Was meint Jesus, wenn er sagt, lernt von mir? Ich denke, er meint sein ganzes Leben. Alles, was Jesus getan hat, ist für uns Vorbild, sein ganzes Leben. Und diesem Vorbild sollen wir nachfolgen. Aber hier spricht er ganz speziell von zwei Eigenschaften, die Jesus auszeichnen. Seine Sanftmut und seine Demut. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ich denke, er möchte, dass wir gerade diese Charaktereigenschaften lernen. Sanftmut und Demut. Ich denke, wir können sagen, ohne Sanftmut und ohne die Demut Christi wird uns das Leben aus Gott in seiner ganzen Tiefe verborgen bleiben. Und ohne diese Sanftmut und Demut wird uns Gottes Kraft nicht wirklich in das Ebenbild Christi umgestalten können. Wir brauchen diese Sanftmut und Demut, damit Gott in sein Ebenbild umgestalten kann, in das Ebenbild Jesu. Und wir brauchen diese Sanftmut und Demut, um Gott in seiner ganzen Tiefe begreifen zu können. Was sind nun Sanftmut und Demut? Das ist die entscheidende Frage an dieser Stelle. Sanftmut und Demut sind Eigenschaften Jesu, die zuallererst sein Verhältnis zu seinem Vater beschreiben und erst danach das Verhältnis zu seinen Mitmenschen. Zuerst das Verhältnis von Jesus zu seinem Vater beschreiben. Und dieses Verhältnis zu seinem Vater war sanftmütig und demütig. Was ist Sanftmut? Und was macht sie so wichtig? Sanftmütig ist Gottes Handeln an uns als uneingeschränkt gut anzunehmen, ohne Einwände und ohne Widerstand. Sanftmütig ist Gottes Handeln an uns als uneingeschränkt gut anzunehmen, ohne Einwände und ohne Widerstand. Zum Beispiel, indem ich sagen kann, Vater, diese böse Sache, die mir da begegnet ist, entweder eine Krankheit oder aber was Menschen mir angetan haben. Diese böse Sache, die mir heute angetan wurde, die nehme ich aus deiner guten Hand. Du hast sie bewusst in meinem Leben zugelassen. Du verfolgst damit einen guten Plan. Du willst mich in das Ebenbild Jesu umgestalten. Auch Jesus hat Unrecht erlitten. Und ich darf nun seinem Beispiel folgen. Als er geschmäht wurde, hat er nicht zurückgeschmäht und hat sogar noch für die gebetet, die ihn verspottet und getötet haben. Gib mir die Kraft und Liebe, unter deinem Joch in deiner Spur zu gehen und deinen Namen zu verherrlichen. Das ist Sanftmut. Und Jesus sagt, das lernt von mir. Vater, diese böse Sache, die mir heute angetan wurde, die nehme ich aus deiner guten Hand. Du hast sie bewusst zugelassen. Du verfolgst damit einen guten Plan. Das ist Sanftmut. Und Demut, was ist Demut? Demütig ist, sich in der absoluten Abhängigkeit von Gott zu wissen, die nichts von sich selbst, aber alles von Gott erwartet. Demütig ist, sich in der absoluten Abhängigkeit von Gott wissen, die nichts von sich selbst, aber alles von Gott erwartet. Zum Beispiel, indem ich beten kann, Vater, ich möchte nichts anderes als deinen Willen tun. Aber ich habe weder die Weisheit, noch die Kraft, noch die Liebe, dir zu dienen. Denkt an Salomo damals. Gott hat ihm gesagt, du darfst etwas bitten. Und er hat gesagt, wenn du mich als König haben willst, dann gib mir Weisheit dafür. Ich habe die nicht. Ich habe weder die Weisheit, noch die Kraft, noch die Liebe, dir nachzufolgen. Ich bin ein leeres Gefäß, das nur du füllen kannst. Ohne dich kann ich nichts, aber auch gar nichts tun. Aber du hast gesagt, ich bin in den Schwachen mächtig. Und ich vertraue jetzt darauf, dass du mir alles gibst, was ich brauche, um dir recht zu dienen. Das ist Demut. Und Jesus sagt, lernt das von mir. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ja, ich denke, Sanftmut und Demut lässt uns Ruhe finden. Wenn unser Willen sich nämlich sanftmütig in den Willen Gottes legen kann, wie du mich führst, so ist es gut. Du bist gut, du machst keine Fehler. Dann kommt Ruhe hinein in unsere Seele. Oder wenn wir demütig erkennen, dass es nicht auf unsere Kraft ankommt und auf unsere Weisheit. Herr, ich kann nicht. Aber du kannst und du wirst. Ich möchte zuletzt zusammenfassen. Wir haben diesen Abschnitt gesehen, Matthäus 10, 25 bis 30, wo Jesus über das Leben aus Gott, ja, seinen Vater anbetet und ihm dankt, dass er dieses Wunder vollbracht hat. Das Leben aus Gott ist ein Leben aus der Gnade. Offenbart den Unmündigen, selig ihr Unmündigen, dass ihr das Geschenk bekommen habt, Gott, ja, diese Gnade geschenkt bekommen hat. Und das Leben aus Gott ist ein Leben aus der Offenbarung. Selig bist du, Petrus, dass du das erkannt hast, mein Sohn erkannt hast. Und das Leben aus Gott ist ein Leben aus der Kraft Gottes. Nur unter seinem Joch erfahren wir die Kraft. Darum möchte ich schließen mit dem Aufruf an uns, lasst uns unseren Platz einnehmen unter dem Joch Jesu. Lasst uns Jochmenschen werden. Es gibt keinen lohnenderen Platz und Weg als an der Seite Jesu unter seinem Joch. Jesus ruft uns zu, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen.